So, heute Morgen ein kleiner Einschub, oder wir gehen ein bisschen und machen einen Sprung nach vorne, nach Matthäus 24 und 25. Eigentlich wäre Matthäus 12 dran, aber in Angesichts der Ereignisse, die Freitag vor einer Woche in Israel, Iran geschehen sind, da kommt, zumindest geht es mir so, automatisch dann die Endzeitrede Jesu in den Sinn. Und deshalb wollen wir uns darüber auch Gedanken machen und auch nicht nur die Endzeitrede, sondern gerade was schüss darauf folgt, nämlich Matthäus 25 und dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat von den 10 Jungfrauen. Der neue Morgen kommt, so heißt ja die ganze Serie über das Matthäus-Evangelium und Naherwartung. Ich habe da ein paar Daten mitgenommen. Ich habe festgestellt, für mich, einige Jahrzehnte mit Jesus unterwegs, als ich zum Glauben kam, da gab es so Dinge, die gehörten zur allgemeinen Bildung von Christen. Und dazu gehörten zum Beispiel diese Daten. Der 14. Mai 1948, was war das? Gründungsjahr des Staates Israel. Habe ich nicht miterlebt. Aber das war ja irgendwo damals, wenn was Christ damals gelebt hat, dass plötzlich das Volk Israel, von dem wir in der Bibel lesen, im Alten Testament, und dann plötzlich dort der Staat, das Volk, wieder ein Land hat. Und tschüss, genau an dem Ort, von dem wir in der Bibel dauernd lesen, das muss schon, boah, das war so ein Paukenschlag für die Ereignisse Gottes mit diesem Volk Israel. Dann, da war ich dann schon auf der Welt, gerade schon geboren, der Sechstagekrieg, ein Ereignis. Israel seit Bestehen 1948, Existenzkampf. Dieses Land, dieses Volk war umkämpft, bekämpft von den Staaten rundherum. Und einige Male hier zum Beispiel auch, diesem Sechstagekrieg, einige israelische, besser gesagt arabische Armeen überfallen von über Nacht das kleine Volk Israel. Aber als Sieger geht Israel hervor. Wundersam und wunderbar. Bekannt als der Sechstagekrieg, weil er ging wirklich 6 Tage, 5. bis 10. Juni 67. Dann der Yom Kippur-Krieg, das ist für mich als junger Christ, das sind Begriffe, das gehört, wie gesagt, zur Allgemeinbildung. Yom Kippur-Krieg, wieder so ein Überfallskrieg von den arabischen Staaten auf Israel, am großen Versöhnungstag, das wäre so ein bisschen ähnlich vergleichbar, wie wenn irgendein Land, ein christliches Land, an Weihnachten überfallen würde. 24. 25. Dezember. Würde man einfach ein Land, christliches Land überfallen. Das wäre so vergleichbar mit dem Yom Kippur-Krieg. Ging ein bisschen länger, 6. bis 25. Oktober. Ist 73. Und mein Leben begleitet dieser Konflikt, gell? Der Nahostkonflikt. Israel. Die ganze Situation fast täglich in den Nachrichten und ihr werdet auch Zeugen diesbezüglich. Und dann kam in unserer Zeit, wenn man so sagen will, das war ja alles schon weit weg jetzt, gell? 67, 73, 48, aber dann, 7. Oktober 2023, dieser Überfall der Hamas wiederum auf das Existenzrecht Israels, ein Nachbar, immer in den Medien, ihr habt das alles mitbekommen. Und dann ein nächstes Datum, ist jetzt der 13. Juli 2025, vor gut einer Woche. Und hier ist etwas anders. Und ich glaube, das hat auch eine gewisse Bedeutung. Denn alle Daten bis vorher waren Überfall auf Israel. Der 13. Juli 2025 wird auch in die Geschichte eingehen. Aber da hat jetzt Israel die Initiative ergriffen. Und was das bedeuten wird, das werden wir erst noch sehen. Als was dieser Tag in die Geschichte eingehen wird, und ihr habt ja bestimmt wahrscheinlich gehört, was diese Nacht geschehen ist, dass ja Amerika auch in diesen Krieg mal zumindest eingetreten ist, im Sinne von, dass sie Israel geholfen haben, diese Atomanlagen zu zerstören. Wie gesagt, wie die Geschichte weitergeht, werden wir sehen. Was sagt uns das alles? Ich halte keine politische Predigt heute Morgen. Es geht darum, wie ist prophetisch einzuordnen, Iran und so weiter und so fort. Gibt es alles YouTube und so weiter. Nein, mir geht es um die Naherwartung von Jesus. Was haben diese Ereignisse für dein und mein Leben für eine Bedeutung, für die Gemeinde Jesu Christi für eine Bedeutung? Wir sind Zeugen. Das ist schon, da läuft es einem fast ein bisschen kalten Rücken runter. Wir sind Zeugen biblischer Prophetie, die sich hautnah erfüllt, an den Nachrichten erzählt wird. Das müsste uns und darf uns, soll uns zu denken geben. Ein Beispiel davon, eine sehr bekannte Stelle, aber lohnt sich, sie wieder uns in Erinnerung zu rufen, Zacharia 12, 1 bis 3. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel, übrigens gesagt etwa 500 Jahre vor Christus, durch den Propheten Zacharia. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gegründet und den Geist des Menschen in seinem Innern bildet, spricht also der Schöpfer, Gott. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelbecher für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn anheben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es, Jerusalem, Israel, versammeln. Und da geht es noch weiter. Das erleben wir in diesen Tagen. Nicht nur in diesen Tagen, gell? Versteht mich da richtig, aber es ist einmal mehr eine Aussage, die muss man einfach wissen, was Gott da in seinem Wort sagt und was auf uns zukommen wird. So ein Spruch, der uns auch begleitet oder mich begleitet, die ganzen Jahre, seit ich Christ bin: Israel ist Gottes Uhr im Zeitplan für die Welt. Gell? Kennt ihr diesen Spruch? Israel ist Gottes Uhr. Daran kann man erkennen, wo stehen wir. Und deshalb, wenn ich solche Ereignisse wie der 13. Juli dann vernehme, merke ich, wow, oder was geschieht jetzt? Und wie, ich sage es noch einmal, dass Israel die Initiative ergreift, was wird das auslösen in der Welt? Es kann sein, es muss nicht so sein, aber es kann sein, dass jetzt eben die Ereignisse dann eintreffen werden, worüber Zacharia sagt, dass die Heidenvölker sich versammeln werden und gegen Israel losstürmen werden, aber sie werden sich wundreißen, sie werden keinen Sieg haben. Die ganzen Ereignisse, warum sie keinen Sieg haben werden, das lesen wir im Buch der Offenbarung. Aber es ist auch nicht Thema von heute Morgen. Wenn man so viele Nachrichten hört, gell, ist es einfach irgendwie wichtig, irgendwo den Überblick zu behalten. Und für mich gehört zum Beispiel zum Überblick, wenn ich heute jetzt die Daten vom 7. Oktober, 13. Juli, und was alles in diesen anderthalb Jahren geschehen ist, ein bisschen nachvollziehe, finde ich schon spannend, gewisse Ähnlichkeiten. Der Feind Israels, der sich bereit macht, das Land Israel zu vernichten. Israel hat kein Problem mit den Nachbarstaaten, halt mir das fest. Aber die Nachbarstaaten, praktisch alles islamische Staaten, haben ein Problem mit der Existenz Israels. Das muss man einfach festhalten, in ganzen Diskussionen und so weiter. Noch einmal, Israel hat kein Problem, dass es Iran gibt, dass es in Libanon gibt, dass es Syrien gibt. Ganz klar, wird akzeptiert. Aber die anderen akzeptieren nicht, dass es Israel gibt. Das muss man einfach sehen.
Ist nicht 13. Juli, sondern Juni.
13. Juni. Ja, richtig. Ja, stimmt, stimmt. Ja, gut, gut, dass du sagst, ja. 13. Juli, natürlich. Danke mal. Wunderbar. Also, das einfach zum Festhalten. Und wir gehen jetzt in diese Zeit hinein, weil nicht nur Propheten haben darüber gesprochen, sondern auch Jesus selber. Und wenn er spricht, ist es mit großer Autorität. Und deshalb gehen wir jetzt nach Jerusalem, der Ort, der für die Welt zu einem Laststein werden wird und eine Taumelschale. Und wir lesen da, wir kommen dann noch zu Matthäus 25, deshalb hat das Markus gelesen, aber wir wollen dahin führen ein wenig. Wir werden auch in Matthäus 24 auslegen, da alle Details, da könnt ihr Predigten von Roger Liebelos und so weiter, über das ganze Kapitel. Mein Fokus heute Morgen ist die Naherwartung auf Jesus. Nämlich das wurde mir persönlich wiederum sehr wichtig. Jesus kommt wieder. Jesus kommt bald wieder. Und was bedeutet das für dich und mich? Das ist der Tempel hier auf diesem Bild. Damals, zur Zeit Jesu, ein unfassbares Bauwerk, herrliches Bauwerk, gewaltig, grandios. Und Jesus ist ab und zu, das lesen wir in den Evangelien, ab und zu in den, im Tempel gewesen, hat dort gewirkt, hat dort Predigten gehalten. Und als sie gegenüber dem Tempelberg, den Tempel sehen, macht Jesus dann eine Aussage, die die Jünger ziemlich schockiert haben wird. Als er, Jesus, aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Um was geht es da? Er sagte, wir kommen gleich drauf, er sagte, dieser Tempel wird abgebrochen werden. Er wird zerstört werden. Er wird kaputt gehen. Und sagt aber auch etwas über sein Wiederkommen. Und die Jünger sind hier, sind sich bewusst, dass ihr Herr geht und wiederkommt. Finde ich jedes Mal ein bisschen erstaunlich, wenn man das hier so liest, aber hat mit dem Kapitel 23, dem Schluss zu tun, als Jesus sagt, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei, welcher kommt im Namen des Herrn. Also irgendwie, Krieg, etwas geht kaputt, der Tempel, und die Wiederkunft von Jesus. Irgendwie gehört das zusammen. Aber es ist ziemlich eine taffe Sache, was Jesus hier erzählt. Aber eines ist klar, er kommt wieder. Das ist diese Aussage, die dem vorausgeht, das wir gerade gelesen haben. Und Jesus trat hinaus, ging vom Tempel hinweg und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles wahrlich? Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Die Zerstörung des Tempels hat er vorausgesagt. Die Geschichte des Tempels, die Entstehung des Tempels, ist so ein Gedankenstrang, der geht fast durch die ganze Bibel. Ganz ein spannendes Thema. Lohnt sich nur mal die Bibel zu lesen unter diesem Aspekt. Was ist der Tempel? Der Tempel ist Gottes Gegenwart. Für den Israeliten, hier offenbart sich Gott. Vor dem Tempel war die Stiftshütte, von Gott gegeben, mit allen Materialien und so weiter. Und in der Mitte, im Allerheiligsten, die Bundeslade. Und dort war bildhaft, symbolhaft, aber eigentlich noch viel mehr, war wirklich Gottes Gegenwart. Irgendwie wie so eine Verbindung Himmel und Gottes Ort, wo er wohnt, mit dem Heiligtum auf der Erde. Wie eine Verbindung. Geheimnisvoll. Aber wir wissen, die ganzen Gesetzgebungen diesbezüglich, wehe, dort in der Stiftshütte ist jemand ins Allerheiligste gegangen, der nicht berechtigt war. Das war nämlich nur der Hohepriester, einmal im Jahr mit einem Opfer, das vorgeschrieben war. Wer sonst gegangen wäre, einfach aus Gwunder, hast du ein Kind, he? Dann schauen wir mal, was da ist eigentlich. He? Das war tödlich. Das war tödlich. Also, war schon mehr als nur symbolhaft. Da war wirklich Gottes Präsenz. Und in Israel, der Tempel, ebenfalls, war ja ein Stück weit ein bisschen analog der Stiftshütte gebaut, von Gott bestätigt, damals beim Salomonischen Tempel, dass wirklich er da ist. Und dieser Tempel war dann der Nachbau nach der Zerstörung des ersten Tempels, der zweite große Tempel, in den Jesus ging. Nun, Jesus war nicht gegen diesen Tempel, obwohl seine Entstehung nicht im Allem so koscher war, in dem gewissen Sinne. Wobei, richtigerweise, Roger Liebi sagt, eigentlich dieser Tempel damals zu Herodes Zeiten sollte man nicht Herodes Tempel nennen, weil die Juden haben ihn gebaut. Herodes hat nur das Geld gegeben, nicht wenig. Ein gewaltiges Bauwerk. Aber noch einmal, Jesus sagte, als er mal im Tempel war, er nannte diesen Tempel Haus meines Vaters. Zur Bedeutung für ihn. Wenn er dorthin ging, in den Tempel, war das für ihn das Haus meines Vaters. Die Wohnung, wo mein Vater wohnt. Auch hier wieder sehen wir diese Verbindung. In Lukas 2,49, der Teenager Jesus, die Situation, er ist von den Eltern weggelaufen, als sie in Israel waren und die Eltern suchen ihn. Und dann finden sie ihn ja im Tempel. Und dann sagte Jesus dieses Wort, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also dieser Tempel, von Menschen erbaut, Jesus liebte ihn. Für ihn war es der Ort, wo mein Vater, Gott, wohnt. Also wie schockierend ist die Aussage, das geht alles kaputt. Das wird alles zerstört werden. Und das ist ja schon mal geschehen. Und was das bedeutet, da muss man sich mal vergegenwärtigen, dass dieser Tempel aus gewaltigen Steinen zum Teil gebaut war. Roger Liebi sagt, es gibt einzelne Steine, die sind sagenhafte 13 Meter lang, 3,5 Meter hoch oder tief und 4 Meter hoch oder tief. Also 13 Meter mal 3,5 Meter mal 4 Meter. Wiegen mehr als 500 Tonnen. Und man weiß nicht, wie haben die das dort hingekriegt. Kann sein, dass das Steine sind, wo dieser Grundmauer, die man heute noch sieht. Heute sieht die ganze Geschichte ja so aus. Gell? Luftbild vom heutigen Tempelplatz. Der Tempel ist nicht mehr, aber der Platz. Und ich finde dieses Luftbild schon noch spannend. Man sieht noch total die Größe, oder? Von diesem Tempelplatz. Aber irgendwie, nochmals zurückgeht, irgendwie hat man den Eindruck, Ordnung, Unordnung. He? Irgendwo, wie auch immer. War aber noch nie dort. Gell? So ist das heute. Es ist wirklich so gekommen. Alles wurde zerstört. Jesus, mal schauen, wie es weitergeht. Genau. Jesus erwähnt in diesen Worten drei Fragen. Besser gesagt, kommen drei Fragen vor, auf die Jesus Antwort gibt. Nämlich in diesem Vers 3. Wir lesen ihn noch einmal. Die Fragen sind: Sage uns, wann wird dies geschehen, dass der Tempel zerstört wird? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Das sind die drei Fragen. Ich gehe nicht auf alle ein. Auf die Frage nach der Zerstörung des Tempels gibt Lukas 21, ein paralleles Kapitel zu diesem Endzeitrede, genau Auskunft. Zeichen der Wiederkunft, Zeichen der Endzeit. Nun, Jesus gibt nicht nur ein Zeichen, es gibt im ganzen Kapitel 30 Hinweise darauf, wie es sein wird, wenn er wiederkommt, wann das Ende einer Zeit ist. Nun, Ende der Zeit oder der Weltzeit heißt nicht Weltuntergang, einfach, dass das klar ist. Sagt man manchmal den Christen. Nein, Jesus spricht von einem Ende einer Epoche, eines Zeitalters. Und das kommt von der Bibel her, das macht es ja so spannend. dass die Bibel Zeitalter, Zeitepochen kennt. Zum Beispiel die Zeit vor der Sintflut, bis zur Sintflut, die Zeit nach der Sintflut, die Zeit Altes Testament des Gesetzes, die mit Jesus ein Ende fand, er ist die Erfüllung des Gesetzes. Und seit dieser Zeit eine Epoche der Gnade. Durch den Glauben an Jesus werden wir gerettet. Und so weiter. Auch das findet immer ein Ende. Da gibt es, was in Zukunft ist, die Heilszeit des tausendjährigen Reiches oder Friedensreich Christi, wenn er nämlich wiederkommt. Aber hier geht es um ein Ende dieser Epoche oder einer Epoche, die dann endet mit der Wiederkunft und neu beginnt mit dem der Wiederkunft von Jesus Christus. Wichtig zu wissen, dass die Bibel das so einteilt. Und die nächste Frage, die Jesus, noch wichtig finde ich, dass die Jünger automatisch nach Zeichen fragen. Was sind die Zeichen einer Wiederkunft? Also etwas passiert nicht einfach so, sondern es gibt wie ein Hinweis darauf. Ist doch spannend. Das ist wirklich in der Bibel einzigartig. Dass Gott immer sein Handeln voraussagt. Wir reden von Prophetie. Gott macht nichts, ohne nicht es vorauszusagen. Es gibt auch eine Stelle, an Abraham, glaube ich, war das, 1. Mose 18, 19, sollte ich meinem Diener nicht sagen, was ich tun werde. Und es gibt in den Propheten auch eine Stelle, wo so ähnlich da steht, dass Gott den Menschen, die an ihn glauben, die Dinge sagt, die er tun werde. Wunderbar. Das machte die Bibel auch einzigartig, als heiliges Buch, dass nur die Bibel Prophetie kennt. Der Koran kennt null Prophetie. Aber die Bibel tausendfach und tausendfach auch erfüllt. Und diese Zeichen werden eben vorausgesagt in Matthäus 24 und die kennt ihr bestimmt zum Teil, lohnt es sich nachzulesen und so weiter und so fort. Der Punkt, den ich betonen möchte heute Morgen, ist nur einer, was Jesus immer wieder in dieser Rede betont, mindestens etwa dreimal, nämlich, das lesen wir dann in Vers 4 zum ersten Mal. Und Jesus antwortet und sprach, das ist die Antwort, gell, auf diese Frage, wann wird das sein, das Ende einer Epoche, wenn du wiederkommst. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Das ist so eine allgemeine Aussage. Sie ist nicht unbedingt ein Zeichen, auch. Aber es ist etwas, das heißt, die ganzen 2000 Jahre schon da ist. Wer im ersten Jahrhundert gelebt hat, wenn wir das erlebt hätten, hättet ihr erfahren, wie schnell anstelle der Wahrheit, Unwahrheit, Verführung und so weiter sich breit machte. Und es ist auch die Rede von einem, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. In einer solchen Zeit leben wir heute auch, schon längere Zeit. Aber heute, wenn man auf der Straße ist, auf wie viele Christus stößt man da? Den Islam-Christen Christus, oder? Den Moslem-Christus, der Prophet, nur Prophet. Er ist auch ein Prophet, Jesus, klar. Aber Jesus ist auch der Sohn Gottes. Kennt aber der Moslem-Christus nicht. Der Esoterik-Christus, der kosmische Kräfte hat und einfach Dinge weiß, gewusst hat und angewendet hat, die du und ich auch anwenden könnten, wenn wir sie wüssten. Der esoterische Jesus. Es gibt auch einen Hindu-Jesus. Die haben einfach ihn abgewandelt und verbunden, vermixt mit ihrer Glaubensansicht und so weiter. Und natürlich auch das Judentum. Im Judentum kennt man bis heute, diesen 2000 Jahren, 50 Männer, die von sich gesagt haben, ich bin der Messias. 50. Gewaltig. Also so hat sich dieses Wort in dem Sinne erfüllt. Jesus sagt also, halt, passt auf. Lasst euch nicht verführen.
zu diesem verführen. Eine Aussage von Roger Liebe, die finde ich sehr interessant. Verführung beginnt, wenn ich Wahrheit bewusst ablehne. Das ist ganz ein wichtiger Satz, glaube ich. Führung beginnt, wenn ich Wahrheit bewusst ablehne. Das steht im Gegensatz zu nicht verstehen und nicht wissen. Also verführt werde ich nur, wenn ich etwas weiß und nachher etwas anderes für wahr halte. Aber Nichtwissen, Unkenntnis, ist in dem Sinne noch keine Verführung. Es geht um etwas Bewusstes, bewusst verführt werden. Und Frau Mich hat das in dem Sinne angesprochen, gerade auf das, was ich dann später noch kommen werde. Jesus sagt, also diese Aussage wiederholt sich dreimal in dieser Endzeitrede, passt auf. Da kommen Leute, die sagen einfach Dinge, haltet euch an der Wahrheit, die ihr kennt und euch gezeigt worden ist. Lüge macht sich breit. Dann ein Zeichen, das auch kommt, es werden viele, das ist im Übrigen eine andere Stelle, genau, und es werden viele falsche Propheten auftreten, werden viele verführen und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wiederum eine solche, hier ist noch von falschen Propheten die Rede. Ein falscher Prophet, sehr ein großer falscher Prophet, hat eine Weltreligion gegründet. Und er wird sogar der Prophet genannt. Ihr wisst, von was ich rede. Aber dann in Vers 13, 14, ich kann das eingeblendet haben, nein, habe ich nicht, aber komme ich noch. 13, 14, das ist das Positives, das Evangelium wird verkündigt. Das betont Jesus in dieser Rede. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und das erleben wir seit etwa 200 Jahren ganz massiv, dass das Evangelium von Jesus verkündigt wird. Weltmission, Mission generell. Evangelisation, auch durch die neuen Medien heute, ganz stark, hat sich das so auch erfüllt. Wenn hier vom Evangelium des Reiches die Rede ist, ist das nichts anderes als das Evangelium der Gnade, nur ein anderer Aspekt. Das Evangelium des Reiches, und das hat mich noch ein wenig bewegt, betont eigentlich die Wiederkunft von Jesus als König. Deshalb ist von einem Reich die Rede. Und da fragte ich mich dann schon, inwiefern müssen wir mehr, wenn wir evangelisieren, die Gnade einerseits betonen, wie wir gerettet werden, aber auch, dass Jesus wiederkommt und ein Friedensreich wiederkommt. Aber dazu auch noch ein bisschen später mehr. Muss vorwärts machen. Genau. Dann, gegen Ende dieser Rede von Jesus, kommt er auf den Zeitpunkt zu sprechen. Deshalb haben wir hier auch wieder die israelitische Uhr eingeblendet. Und da heißt es in Vers 36, um jenen Tag, wenn er wiederkommt und so weiter, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater, wie es, und dann sagt er, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch in dieser Zeit sein, bevor er wiederkommt und so weiter. Vers 39 ist von der Wiederkunft vom Menschensohn die Rede. Dann Vers 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Und dieser Aspekt, der ist mir heute Morgen auch wichtig, wachsam sein, bereit sein. Warum sagt Jesus das so klar, so eindeutig? Und warum finden wir diesen Gedanken, ich habe auf dem Skript einige Bibelstellen angegeben, finden wir das in den Briefen der Apostel bis in die Offenbarung hinein immer mal wieder. Seid wach in eurem Glauben. Und dazu hat jetzt Jesus ja wunderbar ein Gleichnis erzählt. Jetzt kommen wir zu diesem wunderbaren Jungfrauengleichnis, das Jesus dann erzählt. Das ist jetzt die Hinführung, dass Jesus sagt, auf die Frage noch einmal, wann wird das sein? Der Tempel abgebrochen, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Das Ende einer Epoche und der Beginn einer neuen. Und Jesus sagt, hey, passt auf, seid bereit. Die Leute wollen euch in euren Gedanken, eurem Verständnis durcheinander bringen. Warum will man das durcheinander bringen? Eine wichtige Frage. Seid wachsam. Haltet an meinem Wort fest. Gell? Und jetzt kommt dieses Gleichnis. Wir haben es gelesen, ich lese das nicht noch einmal, ich fasse das einfach kurz zusammen. Jesus erzählt von einer Hochzeit. Eine jüdische Hochzeit besteht darin, dass der Bräutigam weggeht und zu irgendeinem Zeitpunkt kommt und während dieser Zeit sich die Braut bereit macht, auch die Jungfrau, das sind die Begleiterinnen der Braut, sich bereit machen, bis er kommt, um dann an die Hochzeit zu gehen. Ganz eine schlichte Zeremonie in dem Sinne oder eine schlichte Geschichte. Es geht aber interessanterweise nicht um die Braut. Gell? Der Bräutigam ist klar, das ist Jesus. Er kommt wieder. Und um dieses Gleichnis einfach zu halten, und was ich jetzt sage, orientiere ich mich an Roger Liebe, damit ihr das gerade wisst. Wenn ihr ein Problem habt mit der Auslegung, könnt ihr mit ihm sprechen, nicht mit mir. Genau. Weil dieses Gleichnis kann man auch falsch verstehen und kann schwierig werden und so weiter. Und deshalb hat mich doch irgendwie gefreut, wie es Roger Liebe auslegt, ist doch recht einfach, gut verständlich. Das Problem liegt nämlich darin, dass sowohl die Gemeinde als auch Israel die Braut genannt wird. Und doch sind das zwei verschiedene Geschichten. Aber in dieser Geschichte, sagt Roger Liebe, ist die Braut Israel. Und die Jungfrauen die Gemeinde. Und es beschreibt eigentlich die Zeit, dass der Bräutigam weg ist und man kann sagen, schon 2000 Jahre auf seine Braut Israel wartet. Und jetzt sind die Freundinnen, das ist die Gemeinde. Und darin überzeugt mich diese Art Auslegung, weil in Matthäus 13 lesen wir auch vieles über das Reich der Himmel, denn Jesus spricht hier auch, denn dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen. In Kapitel 13 haben wir schon einige Gleichnisse auch über das Reich der Himmel. Und zusammengefasst geht es in diesen Himmelreichsgleichnissen, 13 wie hier, um echte und unechte. Echte Gläubige und solche, die meinen, sie seien gläubig, aber es nicht sind. Und es eine Vermischung gibt. Und das finden wir dann, diesen Gedanken aus Matthäus 13. Es gibt dort noch weitere Gedanken zum Reich der Himmel, aber das ist ein wesentlicher. Passt gut zu diesem hier. So wie eine Spiegelung, gell? Weil hier gibt es jetzt für junge Frauen Leute, Christen, die haben Öl und solche, die haben kein Öl. Und wir sehen, die mit Öl haben kein Problem, wenn eben der Bräutigam kommt. Die ohne Öl, die haben ein Problem. Und wenn man hier die Gemeinde sieht, wird das mit der Auslegung relativ simpel. Die einen sind nämlich wiedergeboren, gläubig, die anderen, denen fehlt das Öl. Sind nicht wiedergeboren. Da muss man sich nämlich dann keine Angst machen, ja, zu welchen gehöre ich jetzt? Bist du von neuem geboren? Hast du Jesus Christus als deinen Erlöser angenommen? Dann gehörst du zu ihnen. Dann bist du bei den Jungfrauen, die eben die Lampe brennen haben. Und Jesus mahnt halt die anderen, die kein Öl haben, die nicht von neuem geboren sind, die vielleicht meinen, gläubig zu sein, aber sind es gar nicht wirklich. Denn ob ich wiedergeboren bin, kann man wirklich wissen. Mit Heilsgewissheit, mit der Freude auf den Bräutigam und so weiter. In Epheser 1,13 lesen wir zum Beispiel, dass wir als Siegel der Errettung den Heiligen Geist haben. Wir haben ihn. Genau. Was jetzt aber spannend ist, natürlich auch, da gäbe es jetzt vieles zu sagen, die ganze Geschichte, aber jetzt den Fokus wieder diesbezüglich einfach darauf, was mich angesprochen hat, ist, wie viele der 10 sind eingeschlafen? Wie viele der 10, 5 Törichte, 5 Kluge, wie viele sind eingeschlafen? Alle. Das habe ich noch seltsam gefunden, nicht? Du würdest auch denken, na, die Klugen, die sind nicht eingeschlafen. Und das hat mich bewegt. Der Aspekt. Ich möchte einfach hier jetzt 8 Punkte nennen, nur einfach runterlesen. Ich gehe nicht auf jeden einzelnen ein. Was kann das bedeuten? Wo stehen wir in der Gefahr, eingeschlafen zu sein? Wie gesagt, die Gemeinde, wir die Gläubigen, wir die jetzt noch warten, bis wir zu Jesus kommen. Da gibt es einige Punkte, die betreffen uns vielleicht nicht so, aber ich nehme das mal wirklich so wörtlich. Wir alle sind eingeschlafen. Da kommt nicht so ein Schlaumeier, also ich bin nicht eingeschlafen, ich bin dann schon, ne? Nein, wir alle stehen ein Stück weit in dieser Gefahr. Gell? Auch im Blick, wenn denn der Bräutigam ruft, hast du ja Öl, du bist gerettet, das ist gar keine Frage. Aber wie leben wir in dieser Naherwartung mit Jesus? Meine Punkte, und sie sind nicht erschöpfend. Was heißt eingeschlafen? Dass Gott seine Braut holt. Das geht hier um den Zeitpunkt. Dass es wirklich einen Zeitpunkt gibt, in der Gott auch Israel abholen wird. Dass Gott mit Israel seine Geschichte hat. Eingeschlafen, Gemeinde und Israel, die Braut sind. Das ist eine hochaktuelle Diskussion, gell? Es gibt da viele, auch Christen, evangelikale Christen, die ablehnen, dass Israel noch in Gottes Plan eine Bedeutung hat. Ich finde das mega tragisch. Und ja, mit dem Begriff eingeschlafen. Heißt nicht, dass sie nicht mehr gläubig sind. Gläubige, die nicht daran glauben, dass Gott noch eine Bestimmung und eine Zukunft mit Israel hat, aber eingeschlafen. Dann die Erwartung der Entrückung der Gemeinde. Bist du dir bewusst, dass heute die Entrückung stattfinden könnte? Dass es nichts gibt, das sie so quasi noch erfüllen müsste, damit die Entrückung stattfinden könnte? Entrückung heißt ja 1. Thessalonicher 4, dass wir in einem Nu verwandelt werden und dann eben als Braut zu Jesus kommen. Im Himmel Hochzeit feiern, mit ihm vereinigt werden und dann mit ihm zurückkommen auf die Erde. Offenbarung 19. Eben nicht verwechseln jetzt mit der Braut vom Gleichnis. Gell? Aber als Gemeinde. Sind wir uns dessen bewusst? Vielleicht hier noch so ein Punkt. Zusammen mit dem Evangelium verkündigen, was Jesus sprach, steht dort, dass ihr alle Ethnos, Nationen, das Evangelium verkündigt wird. Und bestimmt habt ihr auch schon gehört, ja, alle Völker, alle Stämme müssten das Evangelium hören. Sagt Roger Levy, nein, das ist nicht so. Dort steht das Wort Ethnos für Nationen und nicht alle einzelnen Völker in den Nationen. Es gibt ja Nationen, Länder, da gibt es 10, 20, 30, 50 verschiedene Völker. Nein, es sei von Ländern die Rede. Deshalb sagt er, das sei erfüllt. Das Evangelium ist verbreitet worden in der ganzen Welt unter allen Nationen. Das ist also kein Hinderungsgrund. Deshalb auch das mit dieser Entrückung. Und denke ich jedes Mal, hey, das ist ja Wahnsinn. Das könnte sein, heute Abend siehst du Jesus. Komischer Gedanke, he? Aber es ist das. Das ist Entrückung. Heute Abend sehen wir Jesus. Sind wir bereit? Oder schlafen wir für diese Wahrheit? Haben wir noch Pläne? Denkst du, was heute Abend? Aber ich habe nächste Woche noch diesen Termin. Ich gehe jetzt bald in die Ferien. Also eigentlich Jesus, nein. Was für Prioritäten wären das? Also schlafen wir in dieser Thematik? Schlafen wir biblische Prophetie zu den kommenden Ereignissen und für die biblische Zukunftsperspektive? Und hier im Besonderen, neue Himmel, neue Erde, habt ihr einige Bibelstellen auf dem Skript aufgeschrieben. Sind wir uns dessen bewusst? Oder schlafen wir, was die Bibel über die heutigen Ereignisse sagt? Deshalb, irgendwas heute geschieht in Israel, mit dem Iran, im Nahen Osten, ist immer so ein weinendes und ein lachendes Auge. Weinend die Betroffenheit, was das für Menschen dort bedeutet. Betroffenheit auch wenn Menschen Jesus nicht kennen, aber die Freude, es ist ein Zeichen auf Jesus hin. Es ist so ganz ambivalent irgendwie, nicht? Weiß nicht, wie es euch diesbezüglich so geht. Muss man auch aufpassen, gell? Wenn man da, hey, juhu, Jesus kommt jetzt, oder? Und da ist Krieg. Es passt nicht, das mal, passt. Irgendwie, beide Ereignisse gehen parallel. Ist so. Schlafen wir bezüglich biblischer Prophetie? Also ich merke, ich glaube, es gibt so da eine jüngere Generation von Christen, da ist Prophetie gar nicht so in. Ich bin mit dem irgendwie aufgewachsen und bin froh darum. Und ich weiß nicht, ist es das, das mich hält in diesen Zeiten im Glauben und mich nicht irgendwo im luftleeren Raum ohne Fundament schweben lässt, einfach weil ich den Eindruck habe, was passiert da? Ein anderer Punkt ist, schlafen wir gemeinsames Gebet. Ich spreche das Gemeindegebet an. Gell? Wenn man an anderen Orten sieht, wie Gemeinde betet, wie die Gemeindeversammlungen besucht sind, wie Gottesdienste. Wow. Ich glaube, da ist, nicht nur, ich spreche nicht nur uns als Gemeinde hier an, generell in Europa, Westeuropa, da schläft die Gemeinde. Das Gebet ist eingeschlafen. Da müssen wir ehrlich sein. Ein weiterer Punkt, schlafen wir ein evangelistischer Lebensstil. Das ist einfach das Natürlichste der Welt wäre. Ich stehe am Morgen auf und Herr, ich möchte Menschen zu dir führen. Gib mir Gelegenheiten. Wen treffe ich heute schon am Arbeitsplatz und. Hey, mit dieser und jener Person habe ich schon lange nicht mehr über den Glauben gesprochen. Herr, mach, gib Gelegenheiten, mach Türen auf und so weiter. Evangelistischer Lebensstil. Sorry, aber Europa schläft. Wir schlafen. Gell? Wir nehmen da uns alle mit. Eben immer der Aspekt ist, alle sind eingeschlafen. Wo sind diese Schlafaspekte in unserem Gemeindeleben? Dann die Weltmission. Ist für mich Weltmission wichtig, da bin ich dankbar für uns als Gemeinde. Also in vielen Punkten bin ich dankbar für uns als Gemeinde. Gell? Ich will da nicht euch jetzt, uns jetzt Last auflegen. Es geht einfach wirklich ganz generell. Die Weltmission. Haben wir einen Blick dafür, dass alle Jesus kennenlernen können? Und dann noch ein letzter Punkt für die gelebte Agape-Liebe. Wie sind wir eingeschlafen für diese Liebe untereinander? Denn, jetzt komme ich zum Schluss, denn das steht im Zusammenhang mit dem falschen Propheten. Im Vers 13, dass falsche Propheten auftreten werden. Vers 12 und 13, weil die Gesetzlosigkeit, das ist die Folge von falschen Propheten, die viele verführen, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ihr abnehmende Liebe in der Gemeinde, überhaupt Liebe bis zur Feindesliebe hin. Sind wir eingeschlafen oder erfüllt uns diese Liebe, die wir ja nicht selber haben, das ist die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die ausgegossen ist, Römer 5,5, in dein und mein Leben und Herz. Auch ein ganz wichtiges Thema. Das ist die Antwort für die Törichten. Sie wollen ja denn zu den Gläubigen gehen, so quasi, gibt uns Öl. Funktioniert nicht. Du musst von neuem geboren werden. Jesus annehmen als dein Erlöser. Dann bist du errettet. Nehmen wir doch das mit. Seien wir wachsam. In welcher Zeit wir leben. Und betet darum. Jesus, wo schlafe ich in meinem Glaubensleben? Wo gilt es, wieder wach zu werden und Schritte zu tun? Denn er ist nahe. Amen.